Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 29. September 2021, gleich dem 7. Mehr 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Ein Hauch von Ashura anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Revolutionsführer, ernennt Peymon Jebelli zum neuen IREB-Leiter. Anführer eines Terrorteams in Iran getötet. Iran, UN-Sicherheitsrat muss Israel auffordern, Angriffe auf Syrien zu beenden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, Revolutionsführer ernennt Peymon Jebelli zum neuen IREB-Leiter. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat Peymon Jebelli zum neuen Leiter der Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, IREB, ernannt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Erlass würdigte Ayatollah Khamenei die Dienste des scheidenden IREB-Leiters Abdullah Ali Askari und wünschte seinem Nachfolger Jebelli viel Erfolg in seinem neuen Amt. Im Erlass des Revolutionsführers hieß es, dass kulturelle Leitung und die Stärkung des nationalen und revolutionären Geistes und der Identität sowie die Verbreitung der islamisch-iranischen Lebensweise und Stärkung der nationalen Solidarität zu den Prioritäten gehörten, die durch die Förderung des humanitären Kapitals und der Qualität der Sendungen sowie Bemühungen rund um die Uhr erreicht werden sollten. Peymon Jebelli war seit dem 14. August 2016 als Leiter des Internationalen Dienstes von IREB, dem IREB World Service, tätig. Vor seiner Ernennung zum Leiter des IREB World Service war er Fakultätsmitglied an der IREB-Universität, Redaktionsleiter für Nachrichten beim zweiten iranischen Fernsehen, Generaldirektor für Inlandsnachrichten in der IREB-Nachrichtenagentur, Generaldirektor für Nachrichten beim arabischsprachigen Fernsehsender Al-Olam sowie Direktor des Al-Olam-Büros in Beirut. Er war zuvor auch schon Mediendirektor des obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans. Von 2011 bis 2014 war er Irans Botschafter in Tunesien. Iran, Anführer eines Terrorteams getötet. Iranische Sicherheitskräfte haben ein vom Ausland unterstütztes Terrorteam zerschlagen und seinen Anführer getötet. In einer Erklärung vom Dienstag gab das iranische Informationsministerium bekannt, dass die Sicherheitskräfte die wichtigsten Mitglieder der Terrorzelle festgenommen hätten, die von den Geheimdiensten der Feinde unterstützt und geleitet wurden. Das Terrorteam habe versucht, Sabotageakte in Iran zu verüben, hieß es in der Erklärung des Informationsministeriums. Die Operation erfolgte nach mehr als einer Woche, nachdem Sicherheitskräfte ein terroristisches und konterrevolutionäres Team in der nordwestiranischen Provinz West-Aserbaidschan aufgelöst, zwei seiner Mitglieder getötet und mehrere weitere festgenommen hatten. Das nun zerschlagene Team plante Terrorakte gegen die Streitkräfte der Provinz und die Erpressung von wohlhabenden Personen, um mit dem Geld konterrevolutionäre Gruppen zu unterstützen. Ende Juli machten iranische Sicherheitskräfte eine Terrorgruppe unschädlich, die in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten zweier europäischer und regionaler Länder gleichzeitig Terroranschläge in mehreren Provinzen verüben wollte. Iran. UN-Sicherheitsrat muss Israel auffordern, Angriffe auf Syrien zu beenden. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hat den Sicherheitsrat aufgefordert, das israelische Regime dazu zu bewegen, seine Angriffe auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens unverzüglich zu beenden. Majid Takht-Ravanchi sagte bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu den politischen und sicherheitspolitischen Entwicklungen in Syrien am Dienstag, dass die israelischen Angriffe auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens ein klarer Verstoß gegen die internationalen Rechte sei und die regionale und internationale Sicherheit und den Frieden bedrohe. Er betonte auch die Notwendigkeit, den Kampf gegen terroristische Gruppen in Syrien fortzusetzen und sagte, der Kampf gegen alle terroristischen Gruppen muss unvermindert fortgesetzt werden, da ihre Präsenz und ihre verbrecherischen Aktivitäten die Sicherheit und territoriale Integrität Syriens sowie den Frieden und die Sicherheit der Region gefährde. Der ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen äußerte außerdem die Ablehnung separatistischer Aktivitäten sowie illegitimer Initiativen bezüglich der Selbstverwaltung in Syrien und verurteilte jeden Versuch, diese zu unterstützen. Der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen in dieses Land sollten parallel fortgesetzt werden, sagte er und fügte hinzu, dass Iran es für notwendig erachte, die Resolution 2585 in Erinnerung zu rufen, der zufolge der Sicherheitsrat alle Mitgliedstaaten auffordert, zu erwägen, praktische Schritte zu unternehmen, um den dringenden Bedürfnissen des syrischen Volkes gerecht zu werden. Anschließend betonte Takht-Ravanchi, dass die einseitigen Sanktionen gegen Syrien aufgehoben werden sollten und bekräftigte die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für das syrische Volk und die syrische Regierung bei der Wiederherstellung der Einheit und territorialen Integrität ihres Landes. Taliban warnen USA. Die Taliban haben gewarnt, dass die Fortsetzung illegaler amerikanischer Drohnenflüge im Luftraum über Afghanistan und die Verletzung des Luftraums des Landes Folgen für Washington haben werden. Die Taliban haben am Dienstag in einer Erklärung auf ihre Verantwortung für den Schutz Afghanistans hingewiesen, sowie die USA an ihre Verpflichtungen aus dem Doha-Abkommen erinnert. Weiter schrieben die Taliban in ihrer Erklärung, die USA haben kürzlich gegen alle internationalen Gesetze und ihre Verpflichtungen gegenüber den Taliban im Rahmen des Doha-Abkommens verstoßen und der afghanische Luftraum wird durch US-Drohnen verletzt. Diese Verstöße müssen korrigiert und verhindert werden. Wir fordern alle Länder, insbesondere die USA, auf, sich an ihre Verpflichtungen und die internationalen Gesetze zu halten, damit ihnen keine negativen Konsequenzen drohen. Die Taliban äußerten sich jedoch nicht bezüglich der negativen Folgen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 21 Grad, Esfahan 25 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Bundestagswahl in Deutschland. Über die Spitzenkandidaten, Einflüsse des Kartellsystems auf deutsche Politik und weitere Aussichten sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Herr Hörstel, wo waren die Hochburgen der SPD bzw. der CDU?
Im Prinzip haben die beiden Parteien, SPD und CDU, in ihren Hochburgen gewonnen. beziehungsweise blieben stark mit den Verlusten, die sich bundesweit abgezeichnet haben. Ja, so muss man das ja sagen, denn die CDU hat eben bei 9% Verlust und abrutschen auf grad über 24%, genau 24,1, eben doch erheblich verloren. Und die haben in ihren Hochburgen verloren und die CDU, das hat man bei den Wanderungsbewegungen festgestellt, hat praktisch an alle Parteien abgegeben, an die AfD genauso wie an andere, während die SPD eben einiges gewonnen hat aus ihrem Bereich. Auch übrigens von der CDU. Sehr interessant, gibt hier also eine Wählerwanderungsbewegung von der CDU zur SPD. Die ist genauso stark wie die Wählerwanderungsbewegung von der CDU zur AfD. Das heißt, letztlich sind die Wähler aus der CDU geradezu geflohen, und zwar in alle Richtungen politisch gesehen. Das ist ein klarer Hintergrund, dass die SPD als traditionelle Partei von Arbeitern und Angestellten in diesem Bereich weiterhin stark ist und sich gestärkt hat. Das ist ja sowieso keine Frage. Der konservative Bereich ist ländlich in den katholischen Gebieten vor allem anzutreffen, in den katholischen Bundesländern, gerade eben Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ja der Spitzenkandidat Armin Laschet auch Ministerpräsident noch immer ist. Das sind so die Herkunftsbezirke der Wählerstimmen.
Herr Hotzel, was war bei dieser Wahl maßgebend für Wählerinnen und Wähler? Parteien haben Programme aufgestellt. Aber was waren die wichtigsten Indikatoren für die Wählerinnen und Wähler?
Das ist interessant, sich das anzuschauen, denn die Wahlen in westlichen Ländern sind ja allgemein im Prinzip Wahlen von Gnaden der Kartelle. Wie auch die Politiker von Gnaden des Deep State sind, allesamt. Die Besonderheit in Deutschland ist einfach nur, dass der amerikanische Deep State uns regiert und dass die chinesische Deep State, den gibt es immerhin auch, einen starken Einfluss hat auf das, was hier passiert, der auch wächst. Und wir glauben auch aus der globalen Analyse, dass der globale Deep State tatsächlich auf China umsattelt, so langsam, und an den USA das Interesse verliert. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, was man sich anschauen muss. Und diese Kartelle beherrschen natürlich auch die Medien. Das ist vollkommen klar. Und die Medienberichterstattung schreibt einen Kanzlerkandidaten in den Erfolg oder eben heraus. Und nachdem die Medien in Deutschland hier klar gemacht haben, dass Scholz der Gewinner zu sein hat und Laschet der Verlierer, gibt es hier ein entsprechendes Ergebnis. Allerdings muss ich sagen, die Klarheit des Ergebnisses ist insbesondere der hohe Verlust der CDU, der Absturz unter die 30%-Schwelle. Das ist allerdings ein ganz, ganz schwerer Schlag für diese Partei, keine Frage. Und da mehren sich jetzt intern die Stimmen, dass es hier um eine personelle Neubesinnung gehen müsse. Und Armin Laschet kämpft einen etwas unwürdigen Kampf, um seine Karriere zu retten. Denn der hat sich jetzt buchstäblich eigentlich ins Ausgeschossen. Ich will mal ein Event nennen, da Sie ja nach den Themen fragen. Ein Event, das sehr wichtig ist, ein Vorkommnis, war eben die Flutkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und hier ist Armin Laschet durch 2-3 Dinge sehr unangenehm aufgefallen. Zunächst mal ist ja in seinem Bundesland schuldhaft vorgefallen, dass trotz intensiver Warnungen nach neuesten meteorologischen Fähigkeiten aus der EU und aus anderen Quellen natürlich, auch vom Deutschen Wetterdienst, die Bundesregierung und die Landesregierungen, die beteiligt waren, nicht rechtzeitig reagiert haben. Und haben die Menschen nicht gewarnt. Besonders dadurch sind gewaltige Schäden entstanden. Es ist auch der Verdacht entstanden, den ich auch teile, dass durch andere Vorkommnisse eklatanter Art, zum Beispiel durch das gezielte Auffüllen der meisten Talsperren, in Nordrhein-Westfalen vor der Flut, trotz Flutwarnung. Zu Zeiten, da hatte man also 11 Tage Zeit, die Talsperren abzulassen und damit Raum zu schaffen für gewaltige Wassermassen. Das hat man nicht getan und mehrere sind zusammengebrochen, was in neuerlichen Flutwellen dann auch sich niederschlug. Das ist so ein Punkt, diese dunkle Geschichte um die nicht stattgefundenen Vorwarnungen an die Bevölkerung und die nicht stattgefundenen wichtigen Wassermanagement-Schritte in Nordrhein-Westfalen. Was viele nicht wissen, ist dies: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 24/7 sagen wir dazu in Deutschland, laufen in Nordrhein-Westfalen Pumpen, um das Land vor dem Ertrinken zu retten. Das heißt, hier würden weite Landstriche, 2/3 des Bundeslandes, überschwemmt, wenn diese Pumpen nicht laufen würden. Das ist ein vollkommen irrsinniger Zustand. Ich wusste davon ganz offen gestanden gar nichts bis zu dieser Flutkatastrophe. Aber das ist nur ein Hintergrund. Ein wichtiger anderer Hintergrund ist dieser. Als dann die Katastrophe geschehen war und die Menschen dringend Hilfe brauchten, hat klar der Kanzlerkandidat versagt, denn er hätte erkennen müssen, dass es hier um seine Glaubwürdigkeit als Kanzlerkandidat geht, wenn eine Katastrophe in dem von ihm bis dahin noch als Ministerpräsident regierten Bundesland stattfindet und die Menschen in Not kommen. Hier hat es sehr lange gedauert, wochenlang, bis vernünftige Zahlungswege für Entschädigungen und Unterstützungen eingerichtet waren und die Menschen da in den Genuss von Zahlungen gekommen sind. Die Bedingungen waren teilweise undurchsichtig und schwierig und man hat nicht getan, was sein könnte. Da hätte sich Herr Laschet praktisch bei der Bundesregierung, bei Frau Merkel verwenden müssen, dass das anders aussieht und anders geht und hätte dann als Retter zumindest dastehen können, nachdem er ja schon einen Schlag bekommen hatte als Versager wegen der schlechten Vorbereitung. Nun aber auch noch dieses. Dann gab es einen Termin mit dem Bundespräsidenten, der in Jeans auftrat, wegen der Opfer. Und da wollte man dann an die Stellen fahren oder ist gefahren, wo es eben Flutopfer gab und hat dann eine Veranstaltung gemacht. Viele Opfer, Familien, Menschen, auch örtliche Bürgermeister und so weiter waren anwesend. Und da hat uns tatsächlich die hohe Politik mit der fantastischen Lüge überrascht, dieses ganze Unglück liege am sogenannten Klimawandel. Und dass der herbeigelogen ist, ist auch eine wissenschaftliche Tatsache. Hochinteressant, hat die Politiker nicht interessiert. Und als dann auf offener Szene Frau Merkel Widerspruch bekam von einem Bürgermeister, der sagte, es sei erwiesen, dass diese Flutkatastrophe mit dem Klimawandel gar nichts zu tun habe, da schlugen dann die Wellen hoch. Aber Herr Laschet ist bei einer solchen gemeinsamen Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten Steinmeier aufgefallen, weil er, ich will mal mich so ausdrücken, wie verrückt gelacht hat. Er streckte dabei die Zunge aus dem Mund. Und das war ein Foto, das ist den Deutschen, glaube ich, tief in die Knochen gefahren, dass ein zuständiger, verantwortlicher Ministerpräsident, der sich in den vergangenen Tagen und Wochen Dinge hatte zu Schulden kommen lassen, auf einer Veranstaltung mit den Opfern und mit der Staats- und Regierungsspitze sich so aufführt. Man hat dann gesagt, ja, man kann ja nicht immer sein Gesicht unter Kontrolle haben und dann kommt vielleicht auch mal ein Grinsen heraus, aber dies war kein Grinsen, dies war ein brüllendes Gelächter. Und das ist schon seltsam und ist den Menschen sehr, sehr ungut aufgefallen. Und im Anschluss an diese ganzen Dinge ist eben auch die Versorgung der Bevölkerung sehr schlecht gewesen, die Aufarbeitung nicht positiv. Und ein wichtiger Punkt ist hier noch in diesem ganzen Versagen zu nennen, auch wenn das jetzt hier im Interview viel Zeit kostet. Es hätte ja die Bundeswehr geholt werden müssen mit schwerem Räumgerät. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen hat man Freiwillige, die gekommen sind, vor allen Dingen aus der Corona-kritischen Szene, mit ganzen Unternehmen, auch mit Baggern und Fahrzeugen und tatsächlich Millionenwerten an Nahrungsmittel und Kleidung und Zeltunterstützung und so etwas. Die haben ganze Zentren eingerichtet. Die wurden dann von der Polizei zum Teil geräumt und die Hilfsgüter wurden auf den Müll geworfen. Und das sind Themen, die sind ganz besonders in Nordrhein-Westfalen passiert. und haben zu gewaltigem Unmut geführt. Da hat es große Kritik gegeben, allerdings nicht durch die Kartellmedien kolportiert, sondern tatsächlich durch Internet und kritische Medien. Und da hat es bewegende Äußerungen gegeben aus der Bevölkerung, aus den Helferkreisen. Da haben sich also Menschen aufgemacht aus allen Ecken der Republik, hunderte Kilometer weit, um den Flutopfern zu helfen und wurden dabei von der Polizei geradezu behindert, wo nicht weggejagt oder festgenommen. Das waren sehr, sehr ernsthafte Dinge, die da passiert sind, während eben andere Hilfe ausblieb. Da gab es Dörfer, die waren wochenlang im Schutt begraben und es bestand Seuchengefahr. Das waren eigentlich Zustände, die kennt man aus Entwicklungsländern, aber nicht aus Deutschland. Und die Bundesregierung schickte tatsächlich einige hundert Mann. Sie hätte aber 20.000 Mann stark und mit allem verfügbaren technischen Gerät anrücken müssen und hätte dann tatsächlich binnen Tagen in den ganzen Laden aufgeräumt, die Straßen wieder befahrbar gemacht und dann wäre auch Nothilfe möglich gewesen. So aber gab es eben zum Beispiel in Altersheimen Ertrunkene und solche Dinge, die Opfer an Menschen, etwa 80 an der Zahl oder 100, das war auch für die Bevölkerung zu viel und vieles davon ist eben bei Laschet angekommen, nicht so sehr bei der SPD. Die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die hat hier an dieser Stelle nicht so unglücklich agiert, aber sie wurde sowieso überstrahlt vom Kanzlerkandidaten Scholz, der eine gute Zeit hinter sich gebracht hatte und keine wesentlichen Fehler gemacht, aber man muss auch klar sagen, ohne die Kartellmedien an seiner Seite wäre das nichts geworden. Dann hätten ihn nämlich zum Beispiel in Untersuchungsausschüssen wegen eines gewaltigen Skandals in seinem Finanzministerium, der war ja vorher Vizekanzler und, oder ist jetzt noch immer Vizekanzler und Bundesfinanzminister, hat es einen Skandal gegeben, dass eine Geldwäscheabteilung sehr schwach aufgestellt war und hat monatelang keine Strafverfolgung gegen Geldwäsche, gegen die Banken eingeleitet. Nicht? Wir hören hier im Hintergrund wieder den Wink mit dem Finanzkartell. Und da hat Herr Scholz sich einiges zu Schulden kommen lassen, ist dann da auch aufgetreten öffentlich und hat das verteidigt. Und das ging durch. Obwohl die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vor einer Woche bei ihm im Finanzministerium anrückte mit Polizei und hat Akten beschlagnahmt. Die wussten sich nicht anders zu helfen. Und der hat das als parteipolitische Kiste hingestellt, weil der zuständige Justizminister bei der CDU ist und solche Dinge und ist glatt damit davongekommen, sodass wir hier bereits, sagen wir mal, von einem Teflon-Kanzler, ja, also von einem Kanzler mit einer medial unterstützten Beschichtung reden können, an dem Beschuldigungen abperlen. Das bekommt er nicht. Das heißt, Herr Scholz hat offenbar im Sinne des globalen Deep State sehr wichtige Dinge in Deutschland weisungsgemäß zu erledigen. Sonst würde man einen Kandidaten nicht durch solche Tiefen zerren, denn ich will mal sagen, eine Strafuntersuchung, ja, eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft mit Polizei im eigenen Ministerium ist ungefähr das Schlimmste, was Deutschland bei einem Kanzlerkandidaten je erlebt hat. Und insofern bei einem solchen, von dieser Größe, es gibt ja auch von kleineren Parteien vielleicht mal Kanzlerkandidaten, da kann vielleicht was vorkommen, das habe ich nicht im Blick. Aber bei CDU und SPD ist mir sowas nicht erinnerlich, dass das jemals vorgefallen wäre. Diese Art Dinge sind eben an Scholz abgeprallt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Kandidaten gehabt, die man Deutschland nicht hätte wünschen können. Und die dritte ist wegen erwiesener Unfähigkeit und, was man eben dazu sagen muss, als Young Leadership Mitglied des World Economic Forum, des Weltwirtschaftsforums in Davos, unter der Leitung von dem berühmten Herrn Schwab, Klaus Schwab, die ist da aufgefallen, dass sie da sozusagen großgezogen wurde, also wirklich am Busen der Kartelle, kann man nicht anders sagen. Und die natürlich wäre als eine Kanzlerin geradezu hanebüchen gewesen. Da sind ja auch geradezu deutschlandfeindliche, zu offen erklärte deutschlandfeindliche Kräfte in ihrer Partei. Das muss man sich vorstellen. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Also diese Art Dinge, das ist die deutsche Situation. Und sie zeigt eben, wenn ich das insgesamt auf den Punkt bringen soll, ein Land am Draht, ja, einen nicht souveränen Staat Deutschland. We'll be right back.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Auch in diesem Beitrag geht es um die Rechte der Eltern aus der Sicht des Propheten Salawatullah alai und der Edlen aus seinem Hause, seiner Ahlul Bayt. Gott wollte es in seiner Weisheit, dass Väter und Mütter in der Schöpfungsordnung eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen spielen und ihm durch sie von seinen Gnaden zuteil werden lässt. Sie sind das Medium für den göttlichen Gnadenfluss. Daher liegt es auf der Hand, dass ihnen Liebe und Dankbarkeit zu erweisen sind. Der Rang der Eltern ist sehr hoch und sie haben zahlreiche Rechte gegenüber ihrem Kind. Die Art und Weise, wie die Eltern gemäß dem Propheten und seinem Hause zu behandeln sind, zeichnet sich durch gute Sitten, Respekt und Bescheidenheit einhergehend mit Anerkennung ihrer Mühe und durch Befolgung aus. Jeder Mensch existiert dank seiner Eltern. Es lässt sich sagen, dass von allen Verwandtschaftsbeziehungen keine Beziehung so nahe ist wie die des Menschen zu seinen Eltern, und außerdem hegt keiner eine derartige Liebe, wie sie die Eltern zu einem Menschen hegen. Der Mensch hat als erstes Gott und dann seinen Eltern seine Existenz zu verdanken. Diese beiden liebevollen Wesen haben ihren Kindern geholfen, als sie klein und schwach waren, bis sie auf eigenen Beinen stehen konnten. Und sie haben ihren Kindern großzügig alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Niemandem bleibt also die vitale und wertvolle Rolle der Eltern bei der Erziehung und der Erfaltung des Kindes verborgen. Kinder müssen die Mühen ihrer Eltern zu schätzen wissen. In allen Himmelsreligionen genießen Eltern einen hohen Rang und Achtung. Auf diesen Rang haben der Prophet und die Ahlul Bayt immer wieder hingewiesen und den Menschen ans Herz gelegt, nicht zu vergessen, ihren Eltern Gutes zu tun. Dies ist so wichtig, dass laut Koran und den überlieferten Worten der Ahlul Bayt auch dann der Mensch die Rechte seiner Eltern achten muss, wenn diese einer anderen Religion oder religiösen Rechtsschule angehören. Soll ich für meine Eltern, die nicht auf dem Weg Gottes sind, beten? Dies ist eine Frage, die ein Mann namens Muammar bin Khalad einst Imam Reza, Friede sei mit ihm, stellte. Imam Reza antwortete: Bete für sie und gib in ihrem Namen Spenden, und wenn sie noch leben und den Weg Gottes nicht kennen, dann behandle sie nachsichtig, denn der Prophet Gottes hat gesagt: Gott hat uns für die Barmherzigkeit und Liebe ausgesandt und nicht dazu, Beziehungen abzubrechen und Unzufriedenheit zu stiften. Wasail al-Shia. Ein Mann namens Zakaria ibn Ibrahim, ein Helfer Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, und Überlieferer, berichtet über sich selber. Ich war ein Christ und bin dann zum Islam übergetreten und habe mich zum Hause Gottes, der Kaaba in Mekka, begeben. Auf der Hadschreise suchte ich Imam Sadr, Friede sei mit ihm, auf und sagte zu ihm: Ich bin Christ gewesen und nun ein Muslim geworden. Meine Eltern und Verwandten sind weiterhin im Christentum verblieben und meine Mutter ist blind. Ist es mir erlaubt, mit ihnen zu leben und mit ihnen Kontakt zu haben? Der Imam sagte: Deiner Beziehungen mit ihnen steht nichts im Wege. Und dann fügte er hinzu: Schenke deiner Mutter Beachtung, tu ihr Gutes und Wohltaten, und wenn sie aus der Welt scheidet, übernimm ihre Beisetzung. Als ich vom Hadsch nach Kufa zurückgekehrt war, habe ich mich an die Anweisung des Imam gehalten und meiner Mutter viel Liebe erwiesen. Ich habe sie selber gefüttert und ihre Kleidung gepflegt, ihr die Haare gekämmt und ihr gedient. Meine Mutter bemerkte die Veränderungen in meinem Verhalten und sagte: Du hast in der Zeit, in der du meiner Religion angehörtest, mich nicht auf diese Weise behandelt. Wie kommt es, dass du, seitdem du den Islam angenommen hast, mir so viel Liebe erweist? Ich sagte: Ein Nachkommen des Propheten des Islams hat mich dazu angewiesen. Sie sagte: Diese Anweisungen gehören zur Lehre der Propheten und deine Religion ist besser als meine. Lehr mich, wie ich Muslim werden kann. Ich lehrte sie den Weg des Islams und sie wurde Muslim. Sie verrichtete das Gebet zum Mittag und Nachmittag, zum Abend und zur Nacht und um Mitternacht fühlte sie sich nicht wohl. Ich saß an ihrem Bettlager und versorgte sie. Sie sagte zu mir: Mein Sohn, sag mir noch einmal, worin der Glaube des Islams besteht. Ich wiederholte es für sie und sie bekannte sich zu alledem. Und noch in der gleichen Nacht nahm sie Abschied von dieser Welt. Am nächsten Morgen wurde ihr von einer Gruppe von Muslimen und gemäß den islamischen Zeremonien das letzte Geleit gegeben und ich habe das Totengebet über ihr gesprochen und sie mit eigenen Händen ins Grab gelegt. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, erklärt den Satz »Wabil walidayni ihsana« »Zu den Eltern sollt ihr gütig sein«, der mehrmals im Koran vorkommt, unter anderem mit folgendem Satz »Ihsan«, »gütig sein«, besteht darin, dass du mit ihnen gut umgehst und sie nicht gezwungen sind, dich um etwas zu bitten, wenn sie etwas brauchen, sondern du es schon vorher besorgst und dass du ihre Probleme im Leben verstehst und siehst. Usule Kafi. Für erwachsene Kinder, denen es finanziell gut geht, ist es eine Pflicht, sich um die Eltern zu kümmern, wenn sie etwas brauchen. Sollten sich die Eltern nicht selber versorgen können, dann ist es eine Pflicht des Kindes, ihnen einen Unterhalt zu zahlen. Außerdem ist es seine Pflicht, sich als Kinder so zu verhalten, dass seine Eltern nicht unzufrieden werden und ihr Ansehen nicht geschädigt wird. Denn manchmal werden Vater und Mutter herabgewürdigt und beleidigt, weil ihr Kind etwas Hässliches getan hat. Imam Kasim, Friede sei mit ihm, hat überliefert, dass einmal jemand den Propheten Gottes, Salawatullah alaih, über die Rechte des Vaters befragte. Der Prophet sagte: Ruft ihn nicht beim Namen, geht ihm nicht voraus, setzt euch nicht, bevor er sich setzt, und lasst es nicht so weit kommen, dass er verwünscht und beschimpft wird. Mizan al-Hikma. Auch gibt Imam Reza, Friede sei mit ihm, folgenden weisen Rat. Du sollst deinem Vater gehorchen und ihm Gutes tun. Verhalte dich ihm gegenüber bescheiden und ehre ihn. Sei bemüht, immer etwas leiser als er zu sprechen, denn der Vater ist deine Wurzel und du bist der Zweig aus dieser Wurzel. Kitab Fiqh al-Rissa. Thank you. Zum Schluss bringen wir den Ausschnitt aus einem Gebet von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm. Allah unser, lasse mich ihnen, meinen Eltern, gegenüber die Ehrfurcht empfinden, wie gegenüber einem mächtigen Herrscher, und zu ihnen gütig sein, mit der Güte einer barmherzigen Mutter. Allah unser, senke meine Stimme gegenüber ihnen, verschönere meine Sprache zu ihnen, mache mein Benehmen zu ihnen weich, besänftige mein Herz gegenüber ihnen, lasse mich lieb zu ihren Gefährten und mitfühlend ihnen gegenüber sein. Allah unser, belohne sie für meine Erziehung, entlohne sie für ihre Liebe zu mir, bewahre sie, wie sie mich bewahrt haben in meinem jungen Alter. Allah unser, segne Muhammad und seine Familie und seine Nachkommen und zeichne meine Eltern mit dem Besten aus, mit dem du die Väter und Mütter deiner gläubigen Diener ausgezeichnet hast. O gnädigster aller Gnädigen! Allah unser, lasse mich ihre Erwähnung am Anschluss meiner rituellen Gebete zu jeder Zeit der Zeiten meiner Nächte und zu jeder Stunde der Stunden meines Tages nicht vergessen. Allah unser, segne Muhammad und seine Familie und vergib mir, indem ich für sie bete. Vergib ihnen Kraft ihrer Güte mir gegenüber, eine Vergebung, die sicher ist. Sei zufrieden mit ihnen durch meine Fürsprache für sie, eine entschlossene Zufriedenheit. Bringe sie durch Ehrung zu den Orten der Unversehrtheit. Aus Sahifatul Sajjadiyah, Gebet 24.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung, ein Hauch von Ashura. Gute Unterhaltung.
Wir beginnen die Woche der heiligen Verteidigung der iranischen Bevölkerung gegenüber der Offensive des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein. Die Gedenktage fallen dieses Jahr mit dem Arbain Imam Husseins, Friede sei mit ihm, dem 40. Tag nach seiner Märtyrertod zusammen. Deshalb wollen wir den Spuren Ashuras während dieser heiligen Verteidigung gegenüber dem Aggressor nachgehen. Ein Höhepunkt in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ist der achtjährige Widerstand seiner Bevölkerung gegenüber den militärischen Angriffen des irakischen Basregimes. Diese 8 Jahre Widerstand werden im Iran als heilige Verteidigung betrachtet. Verteidigung ist ein heiliges Recht und lobenswert. Dies trifft auch auf die 8-jährige heilige Verteidigung Irans gegenüber dem Basregime Saddams zu. Die jungen Menschen, Männer und Frauen, die für die Verteidigung den Märtyrertod fanden, sind legendären Beispiele für Widerstand und Ausdauer und werden nie vergessen werden. Denn sie haben selbstlos ihr Leben hergegeben, um die höchsten Werte zu verteidigen. Die Militäroffensive gegen Iran begann am 22. September 1980. Saddam zwang der Islamischen Republik Iran einen 8-jährigen Krieg auf. Aber er und seine Unterstützer im Ost- und Westblock erreichten nicht das beabsichtigte Ziel, nämlich Iran zu spalten und die junge islamische republikanische Ordnung zu stürzen. Der Verteidigungskrieg gereichte der Islamischen Revolution zur Ehre und verhalf dem Land zur Entfaltung und Weiterentwicklung. Die Iraner begehen vom 22. bis zum 28. September die Woche der Heiligen Verteidigung zum 10.000. von Märtyrern und Kampfversehrten und der Tapferkeit von Millionen von jungen Menschen und Männern und Frauen, die diese bei der Verteidigung ihres Landes und der Werte der Islamischen Revolution bewiesen, zu gedenken. Vor und nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran hat die Bevölkerung mit ihren Leitsprüchen und Taten gezeigt, dass sie ihren Aufstand als Fortsetzung der Bewegung von Ashura sieht. Widerstand und Selbstopfer, Kampf gegen das Unrecht und Forderung des Rechts, das Streben nach Freiheit und weitere Merkmale der Islamischen Revolution im Iran waren und sind alles Lehren des Ashura-Aufstandes und des Heldenepos von Kerbala. Die Islamische Revolution Iran als die größte zeitgenössische Bewegung liefert ein klares Beispiel für die Wirkung des Aufstandes von Imam Hussein, Sohn des Imam Adi, Friede sei mit ihnen. Imam Khomeini, welcher den Islamischen Republik Iran gründete, sowie Ayatollah Khamenei, das heutige Oberhaupt, ebenso wie weitere ihrer großen Verfechter, haben oftmals die Befolgung des klaren Weges von Imam Hussein unterstrichen. Imam Khomeini hat gesagt, die Islamische Revolution im Iran ist ein Lichtstrahl von Ashura und dessen großen himmlischen Revolution. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat ebenso gesagt: Schaut nur, wie dieser halbe Tag voller Ereignisse unsere Geschichte Segen gespendet hat und auch heute lebendig ist und inspiriert. Es bleibt nicht dabei, dass über dieses Ereignis gelesen oder gesprochen wird und die Allgemeinheit es bewundert oder ihre Gefühle berührt werden. Nein, es ist auch eine Quelle des Segens und Quelle der Vorwärtsbewegung. Dies ist während der Revolution und des Krieges und in unserer Geschichte zu spüren gewesen. Das Geschehen in Kerbala hat eindeutig einen Einfluss auf die Geschichte der Schiiten und überhaupt die Geschichte der islamischen Revolutionen, die sich gegen das Unrecht richteten, auch wenn sie von Nicht-Schiiten verübt wurden, gehabt. Vielleicht hat es auch auf nicht-islamische Umgebungen gewirkt. Dieser halbe Tag voller Ereignisse hat unsere eigene Geschichte in diesen darauf folgenden 1300 bis 1400 Jahre beeinflusst. Das ist also nicht verwunderlich und von der Hand zu weisen. Wir wollen unsere 8-Jahre-Krieg nicht mit jenen 8 oder 9 Stunden des Ashura-Tages von Imam Hussein vergleichen und betrachten diesen Tag als viel gewaltiger und glänzender. Ich selber kenne kein Ereignis in der Geschichte, welches sich mit der Opferbereitschaft an jenem halben Tag vergleichen ließe, und alles mutet im Vergleich geringfügiger an. Aber schließlich sind die 8 Jahre Verteidigung ein winziges, skizzenhaftes Bild davon, ein Tropfen aus jenem Meer. In Wahrheit ist der Aufstand Imam Husseins eine der heiligen Reformbewegungen in der Geschichte des Islams, der viele Botschaften an die darauffolgenden Generationen für ihre Gedankenwelt, die Politik und die Gesellschaft hinterlassen hat und sich auf sie auswirkte. Die Lehren des Ashura-Geschehens spenden Leben und sind Ansporn zu Taten. Sie sind nicht an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit gebunden. Die wichtigen Lehren von Ashura sind Gerechtigkeitssuche und Kampf gegen Unterdrückung, Selbstopfer und Mut, Ehrgefühl und freier Geist und die Verbreitung des Guten und die Abstinenz vom Schlechten. In unserer Zeit fordern die herrschsüchtigen, arroganten Mächte die Menschen auf, ihnen untertänig zu sein. Das ist ein großes Unrecht. Das Vorgehen von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, gibt nicht nur den Impuls zur Bekämpfung von Unrecht, sondern demonstriert auch die Art der Konfrontation mit ihm. Für einen solchen Kampf muss als erstes jegliche Angst überwunden werden. Niemand sollte sich von der Überlegenheit der Mächte einschüchtern lassen. Denn auch Imam Hussein und seine treuen Anhänger haben sich nicht vor der großen Zahl des Feindes und ihrer immensen Kriegsausrüstung gefürchtet. In den Augen von Imam Hussein und seinen Helfer war der Feind viel zu klein, um ihren Willen zu schwächen. Es ist ein wichtiger Faktor für den Widerstand der Völker, sich nicht vor der äußeren Macht des Feindes zu fürchten. Imam Hussein rief nach Unterstützung für die Verteidigung des Rechts. Die iranischen Kämpfer haben seinen Ruf erwidert und sind 8 Jahre lang dem Hussein ihrer Zeit, Imam Khomeini, zu Hilfe geeilt. Sie waren in der Schule Ashuras aufgewachsen, sodass sie sich eifrig erhoben, um Unrecht und Aggression zu bekämpfen. Sie bewiesen mit ihrer Standhaftigkeit gegenüber dem Unrecht, dass sie dem Beispiel Imam Husseins, Friede sei mit ihm, folgten. Sie vertrauten bei ihren Kämpfen auf Gott, und in fester Hoffnung auf seinen Beistand leisteten sie gegenüber dem irakischen Baas-Regime und seinen zahlreichen Unterstützern Widerstand. Trotz allen Drucks und grausamen Massakern waren sie nicht zu Konzessionen bereit und haben wie Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ihre Ehre und Würde und Religion verteidigt. Die Iraner wollten Freiheit und ihr Recht auf Unabhängigkeit des Landes, und diese Forderung nach Recht und Freiheit hatten sie von der Ashura-Bewegung gelernt. Sie wussten, dass ihr Glauben und Widerstand und ihre Geschlossenheit ihnen den Sieg bescheren werden, auch wenn sie wie Imam Hussein und seine Helfer viel weniger Kräfte und Waffen als der Feind besaßen. Shahid Shamron hat diesen Einfluss sehr schön beschrieben. Er hat sich mit folgenden Worten an Imam Hussein gewendet: Mein Befehlshaber, ich bin gekommen, um in deinem Gefolge gegen Unglauben und Unrecht zu kämpfen. Ich bin mit Leib und Seele gekommen. Es ist Hasua, der Tag vor Ashura. Eine große Schar von Yazidis hat sich mit Panzern und Kanonen, Militärfahrzeugen, vielen Fahrzeugen und vielen Soldaten in Bewegung gesetzt. Das Recht steht dem Unrecht gegenüber. Der Feind dringt blitzartig vor, und ich möchte wie einer deiner Gefährten in Karbala kämpfen. Irak hatte 9 Divisionen in den Krieg geschickt und genoss einen Rückhalt von 12 gepanzerten, mechanisierten und Infanteriedivisionen. Außerdem besaß der irakische Ex-Diktator noch 30 Divisionen mit Landstreitkräften. Es mangelte Saddam weder an Militärausrüstung noch an menschlichen Kräften. Die irakische Kampfkraft war das 8-fache der iranischen Armee, und einige schätzen sie sogar auf das 15-fache ein. Jedoch hatte Saddam nicht die Kampfmoral und die Gerechtigkeitsliebe einer Nation vorausgesehen, die sich bei der Verteidigung des Islams und der Sicherheit der Bevölkerung vor nichts fürchteten und in die Schule des Fürsten der Märtyrer Imam Hussein gegangen waren. Major Khodorolli, ein iranischer Artilleriekommandant, berichtet: Wir haben 10 Tage lang unsere Stiefel nur zur Verrichtung des Gebetes ausgezogen. Dabei hatten sich Blasen an seinen Füßen gebildet. Doch das konnte ihn nicht von der Verteidigung abhalten. Die Kämpfer des Islams, die an der heiligen Verteidigung teilnahmen, sind ein lebendiges Beispiel für folgende Stelle im Koran: Wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. Ein Ausschnitt aus dem Vers 249 der Sure 2 Barare. Der Krieg, den der irakische Ex-Diktator Saddam dem Iran auferlegte, sollte dem Sturz der Islamischen Republik Iran dienen. Aber er verfehlte sein Ziel. Die Lehren, die die iranischen Kämpfer aus der Schule Ashuras bezogen, ließen die Fronten der achtjährigen heiligen Verteidigung zu einem Schauplatz der Moral, vorzüglicher Eigenschaften und der Werte der Religion Gottes werden und die fruchtbarsten und prächtigsten Lehren zutage treten.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.